am Ende der Sommerpause, Freunde. Da sind wir ja schon angekommen. Melden wir uns zurück mit einem kleinen im Kreisfahren Zwischenzeugnis, ja? Wir haben unsere Fahrernoten, die wir ja immer eifrig vergeben nach jedem Grand Prix-Wochenende, fleißig studiert und präsentieren euch in dieser Folge, ja, die im Kreisfahren Top 10 der ersten Saisonhälfte 2026. Bevor ihr euch fragt, wo der Rest bleibt, den gibt's natürlich am Ende der Saison in einer ganz, ganz ausführlichen Folge mit allen Piloten. Hier geht's nur um die Top 10 heute.
Ja, und da sind auf jeden Fall ein paar Überraschungskandidaten drin, würden wir jetzt sagen, die wir selber nicht unbedingt in den Top 10 vermutet hätten. Aber die Zahlen lügen natürlich nicht und deswegen steigen wir direkt ein.
Ja, und damit ihr das nachvollziehen könnt, wie wir jetzt hier zu unseren Noten und zu unserer Top 10 kommen, ja, erklären wir euch ganz kurz hier nochmal den Modus. Ja. Die Reihenfolge der Piloten ergibt sich aus einer Durchschnittsnote. Die sagen wir natürlich dann auch gleich immer dazu, ja, wenn wir die Platzierung nennen und den Piloten
und
dann zeigen.
Ein.
Genau, blenden ein für alle, die uns zuschauen, nicht nur zuhören, sehr gut. Die Durchschnittsnote, die ergibt sich und ist eigentlich ganz logisch aus der Summe unserer vergebenen Noten. Ja, wir vergeben ja immer jeweils individuell eine Note und natürlich ja, aus der Summe auch aller Rennwochenenden, die wir gewertet haben. Das sind nicht unbedingt alle.
Ja, und vereinzelt werdet ihr dann auch graue Kästchen in unserer Heatmap sehen für das Wochenende, das da so ein bisschen ausgegraut ist, haben wir dann den jeweiligen Piloten nicht bewertet. Das passiert dann eben, wenn die besonders früh im Rennen ausgeschieden sind oder eben eine Bewertung unmöglich war, weil sie vielleicht gar nicht erst starten konnten. Irgendwie sowas in der Richtung war dann eben der Grund. Und dadurch können wir die Leistung des jeweiligen Fahrers dann einfach besser bewerten, weil was nützt es einem, so einen ja kompletten Ausfall zu bewerten, wenn der Pilot sich nicht zeigen konnte. Und apropos Heatmap, alle YouTube-Zuschauer, es gibt uns auch als Podcast, die können auch auf einen Blick sehen, in welchen Grand Prix ein Fahrer bessere und schlechtere Noten von uns bekommen hat durch diese Heatmap. So lassen sich Trends ganz gut ablesen. Also lohnt sich, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet, mal auch auf YouTube reinzuschauen. Und damit würde ich sagen, Dave, steigen wir mal ein, oder?
Ja, soweit zur Theorie auf jeden Fall. Bevor wir jetzt aber richtig loslegen, haben wir noch eine kleine Frage an euch. Ja? Nehmt euch ganz kurz einen Moment Zeit, pausiert vielleicht auch gerne die Folge. Überlegt mal Folgendes, ja, eine Antwort. Vielleicht schreibt ihr uns die auch gleich in die Kommentare. Der Sebastian verrät euch, um was es geht.
Ja, nur drei Teams sind mit beiden Fahrern in unserem Top 10 vertreten. Und was glaubt ihr denn, welche Teams sind das? Ihr werdet vermutlich überrascht sein, aber genug auf die Folter gespannt. Wir legen los und auf Platz 10 wartet Nico Hülkenberg auf uns mit einer Durchschnittsnote von 7,55. Also das sind ja unsere Fahrernoten, die wir immer nach dem Grand Prix-Wochenende vergeben. Und da ist die Skala von 1 bis 10 und 10 ist natürlich das Beste. Nico Hülkenberg hat in den bisherigen Rennen zur Halbzeit sozusagen der Saison vor der Sommerpause eine Durchschnittsnote von 7,55 bekommen. Und zwar, wie hier eingeblendet seht, dann auch eben gemittelt zwischen den Noten, die Dave gegeben hat und die ich gegeben habe. Und wir sehen schon, ab und zu habe ich ihn ein bisschen besser gesehen, ab und zu auch Dave. Aber tatsächlich habe ich den halt meistens ein Pünktchen mehr gegeben als du. Fand ich auch ganz spannend. Vor allem, weil wir ja früher auch mal drüber geredet haben, wer für uns so die Tierliste besten Fahrer im Feld sind. Da ist der halt ein bisschen besser bei dir weggekommen. Vielleicht misst du ihn aber auch dementsprechend ein bisschen strenger.
Ja, vielleicht.
Könnte auch sein.
Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass er wirklich einen starken Teamkollegen hat und der sah über weite Strecken der Saison eigentlich besser aus. Er hat ja gleich gepunktet, also die Rede ist von Gabi Bortoleto natürlich. Der hat direkt beim Australien Grand Prix die ersten zwei Punkte für Audi geholt. Beim Australien Grand Prix haben wir Nico Hülkenberg übrigens nicht gewertet, da seht ihr schon ein graues Kästchen. Der konnte nämlich gar nicht ins Rennen gehen in Australien, aber in der Folge lief's gut. In China war eines seiner Top-Ergebnisse auf jeden Fall, da hat er von mir eine 8 bekommen, von dir eine 9.
Jeweils Elfter geworden?
Ja,
in
genau.
China und Japan, genau.
Fast Punkte geholt, ja, ne, fast. Ich habe übrigens, wenn wir uns nicht ganz einig waren, habe ich immer die höhere Note genommen. Also wenn es eine 8 und eine 9 ist, wie hier in China, dann habe ich in der Heatmap einfach die Farbe für 9 genommen. Wenn der Abstand größer ist, auch das kommt vor, wenn es jetzt 9 und 7 gewesen wäre, wäre der Durchschnitt natürlich eine 8. Dementsprechend gibt es dann die Farbe für 8, nur damit ihr es nachvollziehen könnt, wer da genau guckt. Aber Hülkenberg, ja, wie gesagt, kamen dann ein paar schwächere Rennen. Audi hatte aber auch technische Probleme. Schwache Starts zu Saisonbeginn, das dürft ihr nicht vergessen. Und immer wieder ist irgendwas Dummes passiert, das dem Hulk bessere Rennergebnisse verhagelt hat. Aber wir orientieren uns bei unserer Notenvergabe ja nicht nur an Rennergebnissen. Wir versuchen natürlich so gut wir können von außen die Leistung des Piloten zu bewerten. Und da haben wir den Hulk offensichtlich stärker gesehen als Gabi Bortoleto und stärker als viele, viele andere Piloten. Das haben die Ergebnisse nicht immer hergegeben. Aber in Ungarn hat es dann auch endlich geklappt mit den richtigen Punkten für den Hulk, ne?
Ja, wurde auch höchste Zeit. Und eine Sache, die David gut vorbereitet hat in seiner Erklärung, dass wir die Leistung der Piloten auch unabhängig von ihren Platzierungen bewerten, weil manchmal landet jemand vielleicht auf Platz 12, 13, 14, hat aber ein mega Rennen abgeliefert und einfach nur Pech gehabt. Vielleicht eine schlechte Strategie, hat aber als Fahrer irgendwie super abgerissen. Und wenn ihr mal drauf schaut, Spanien, Barcelona, Dave hat ihm 8 gegeben, ich 9, da ist er ja ausgeschieden, ja, weil Lawson da über den Kies gefahren ist, dann einen Kieselstein auf den Killswitch vom Auto geflogen ist.
Das war finster.
Das ist Pech vom anderen Stern gewesen, ja, und dementsprechend haben wir ihm trotzdem Top-Noten gegeben, weil er da wahrscheinlich dann auch vielleicht sogar schon in die Punkte gefahren wäre. Es war auf jeden Fall ein Top-Rennen von ihm auch, also von daher ist das schon mal ein guter Einstieg, auch um für euch zu verstehen, wie wir hier unsere Noten geben, falls ihr uns nicht eh schon kennt. Aber dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Arvid Lindblad, der landet auf Platz 9 bei uns. Mit einer Durchschnittswertung von 7,63. Ihr merkt, es ist schon sehr, sehr knapp hier. Also minimal vor Nico Hülkenberg. Aber man muss natürlich auch sagen, wir versuchen ja objektiv zu bewerten, Dave. Und das ist schon ein bisschen überraschend, dass der Rookie in dieser Saison, er ist ja der einzige Rookie in dieser Saison, er fährt seine erste volle Saison in der Formel 1, er so gut dabei ist. Und er hat ja, wie wir hier sehen können, direkt in Australien von uns beiden einen 9 bekommen. Da hat er ja auch Punkte geholt, wenn mich jetzt alles täuscht. Also dementsprechend auch top.
Ja, Platz 8.
Genau, und nur ein richtiges Flop-Gen in USA, in Miami, und ansonsten ist hier fast alles grün, ja, beziehungsweise sondern schon ein grünliches Gelb, ja, also er hat da selbst in seinen schlechtesten Rennen, mal abgesehen davon, von mir zumindest mal 7 und deine war dann in Kida mal 6 Punkte, aber ansonsten immer 7, 8, 9, 10 hat er tatsächlich noch nicht bekommen, das liegt auch so ein bisschen daran, dass Liam Lawson ihn regelmäßig outperformt, aber das kann man jetzt auch nicht unbedingt anders erwarten. Lawson ist selber ein richtig, richtig guter Fahrer und hat natürlich dann deutlich mehr Erfahrung in der Formel 1.
Ja, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, du hast schon gesagt, man sieht viel hell und dunkelgrün. Das zeigt nämlich genau die Qualität, die Arvid Lindblad überraschenderweise als Rookie schon an den Tag legt. Der ist nämlich wahnsinnig konstant, ja. Normalerweise haben Rookies ja wirklich viel Auf und Ab. Das haben wir an Kimi Antonelli zum Beispiel letztes Jahr gesehen. Da hat er ja wirklich eine schlimme, schlimme Europasaison, wo gar nichts zusammenlief. Aber Arvid Lindblad war vom Fleck weg sofort zur Stelle. Du hast schon erwähnt, die Doppel-9 in Australien.
Ist übrigens das 8er, glaube ich. Ich habe gerade mal geschaut, ja.
Genau, ich habe es gesagt, ja, 8er.
Ach, sorry, ja.
das war direkt ein Paukenschlag und er hat aber wenig nachgelassen, ja. Hatte ein bisschen vielleicht noch Anlaufschwierigkeiten in den ersten 2, 3, 4 Rennen vielleicht. Aber nach Miami, nachdem er da wirklich ein schwächeres Wochenende hatte, wahnsinnig konstant und immer auch nah dran an Liam Lawson. Du hast gerade gesagt, der Lawson bügelt ihn zwar regelmäßig, das ist schon insgesamt korrekt so, aber der ist auch nie weit weg. Die sind sehr nah beisammen, ja. Und jetzt rätselt man natürlich immer wieder unter Experten und Fans, ja, ist der Lindblad so gut, ist der Lawson so schlecht? Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Ja, die sind einfach beide sehr, sehr gut. Und man darf nicht vergessen, der Racing Bulls ist ein wahnsinnig gutes Auto geworden. Der vermeintlich beste Motor steckt drin, zumindest der beste Verbrenner. Ja, den hat Red Bull da mit Ford zusammen da entwickelt. Und seitdem Alan Permain da die Zügel in der Hand hat in Faenza, habe ich schon das Gefühl, dass die Mannschaft insgesamt einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und jetzt haben sie zwei sehr gute Piloten, die das Potenzial des Autos da umsetzen. Arvid Lindblad ist einer davon, auf Platz 9 mit einer Durchschnittswertung von 7,63. Du hast es gesagt, super Leistung.
Ja, und ganz kurz noch, er ist von Monaco bis Ungarn tatsächlich in 6 Hauptrennen hintereinander in die Punkte gekommen und hat 23 Zähler auf dem Konto, liegt im Qualifying tatsächlich auch nur 5-6 zurück gegen Lawson. Das spricht auf jeden Fall für die starke Grundgeschwindigkeit. Man sieht auch an Antonelli, der war ja letztes Jahr auch relativ schnell dran, relativ nah an Russell, aber es hat halt insgesamt noch nicht so gereicht. Eine Sache zeigt aber dann aus meiner Sicht zumindest doch, dass Lawson nochmal eine Klasse über ihm ist, denn inzwischen ist er tatsächlich 20 Punkte auch vor ihm in der Weltmeisterschaft, also 43-23. Ist auch nicht unbedingt an jedem Wochenende klar schneller, aber eben konstant, und der Racing Bulls ist Best of the Rest aktuell, war am Anfang der Saison nicht unbedingt oder in manchen Teilen, aber das ist schon ein Punkteunterschied, der dann doch relativ groß ist dafür, dass man eben eher so die Plätze 8, 9, 10 dann halt fährt. Aber damit soll es auch gewesen sein. Wir landen tatsächlich auf Platz 7 jetzt bei Liam Lawson und das ist auch spannend. Also 7,63 hat den Lindblad, 7,9 hat Lawson, also das ist auch extrem hoch. Ne? Wir sind jetzt schon bei den 8er-Wertungen fast, das ist schon richtig, richtig stark. Wenn man mal in die letzten Jahre mal schaut, wie wir unsere Durchschnittswertungen abgegeben haben, also das Grid ist diese Saison wirklich mit Fahrern, mit Top-Fahrern gespickt. Also da ist keiner, der richtig schlecht ist. Das muss man auch mal sagen, Dave. Und man muss sagen, Lawson, der ist sich zwar in die Saison ist er nicht ganz so gut reingekommen. Wir sehen ja hier gleich mal 6, also sein einziges Flop-Rennen tatsächlich auch bei uns zumindest, ja, in Australien. Und danach aber auch richtig rasiert. Also nur, also ähnlich bei dir, einmal 6 Punkte nochmal in Miami, da ist aber anscheinend auch generell nicht so gut gelaufen für die Racing Bulls. Und dann 7, 8, 9, vor allem jetzt die letzten, schau mal, seit Monaco hat er nur 9er und 8er von mir. Also von mir viele 9er, von dir aber auch den einen oder anderen und 8er. Also der ist on top of his game, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Die Racing Bulls haben sich da auf jeden Fall konsolidiert. Das hat man auch gesehen. Die ersten 4, 5 Rennen waren noch ein bisschen auf und ab. Aber seitdem, die haben ja auch wirklich doppelt gepunktet in 5, 6 Rennen hintereinander. Das ist Teamrekord. Ganz kurz, wenn ihr jetzt richtig aufgepasst habt, der Sebastian hat es gesagt, Liam Lawson auf Platz 7. Bisher hatten wir aber nur 2 Piloten vor ihm. Ist trotzdem korrekt, denn er ist punktgleich mit dem Piloten, zu dem wir dann gleich im Anschluss kommen. Also es gibt keinen Rang 8 sozusagen. Wir haben 2 Piloten punktgleich auf Platz 7. Aber mehr dazu in einer kurzen Sekunde. Ja, ich möchte auch noch was zu Liam Lawson sagen. Der imponiert mir natürlich dieses Jahr enorm, ne? Er hatte letzte Saison wirklich derbe Rückschläge zu verkraften. Ihr wisst es ja noch, nach 2 Rennen wurde er da ausgebotet bei Red Bull, was absolut unfair war, ja. Also komplett fragwürdige Entscheidung. Das hat am Ende wirklich niemandem geholfen, ja. Und er musste sich da erstmal aufraffen, wieder in die Spur finden. Das ist mental für einen jungen Piloten enorm schwer. Er hat es aber geschafft, ja. Er hat sich dann im Laufe der letzten Saison schon deutlich gesteigert nochmal, war da wieder gut unterwegs und jetzt liefert er wirklich ab, ja. Er nutzt das Potenzial des sehr guten Autos, so gut es eben geht. Im ersten Saisonviertel haben sich die Racing Bulls ja sehr viel mit den Alpinen rumgeschlagen. Jetzt in den letzten Rennen kommen als Gegner definitiv die Audi dazu. Ich glaube, auch Aston Martin hat jetzt einen guten Schritt gemacht und wird da mitmischen. Bin mir nicht sicher, ob das so gut weitergeht für die Racing Bulls, wie wir es hier gezeigt haben. Aber ich glaube, an den Fahrern soll es nicht liegen. Liam Lawson wirklich bärenstark und ganz wichtige Info, gerade als wir das hier aufnehmen, kursieren
Oh ja.
Gerüchte, dass Liam Lawson wohl wieder aufrücken wird zu Red Bull, zumindest temporär, denn Isaac Hadja hat sich wohl an der Hand verletzt. So bisher ist es noch nicht offiziell, ja, Gerüchte nur, aber Liam Lawson würde aufrücken, würde dann neben Max Verstappen wieder Platz nehmen im Red Bull Cockpit. Yuki Tsunoda würde als Ersatzfahrer dann Liam Lawson bei den Racing Bulls ersetzen. Wird ganz spannend, vielleicht ist es ja auf einmal eine unverhoffte Chance auf den verspäteten und doch großen Durchbruch. Schauen wir mal, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen.
Tja, also was, wenn Max Verstappen nach der Saison woanders hingeht, dann könnte es natürlich ein Empfehlungsschreiben sein. Ansonsten ist Hadja natürlich
Aha.
relativ fest im Sattel. Aber es ist spannend, ne? Er hat sich da wirklich bewiesen, hat gezeigt, er gehört in die Formel 1. Genauso wie der Nächste, der ist nämlich punktgleich, Dave hat es schon gesagt, also auch auf Platz 7. Und das ist schon Hammer jetzt. Also wenn ein Liam Lawson jetzt in seiner, es ist ja seine erste Saison, wo er mal so richtig bei einem Team bleiben kann und es sich auch toll
Ja, oder auch
vorbereiten
nicht,
konnte.
wie wir gerade gesagt
Ja, okay. Aber
haben.
das ist,
Schauen
glaube
wir
ich,
mal.
was, das nimmt er gerne mit für ein, zwei Rennen wahrscheinlich auch nur. Aber
Ja.
genau, aber der Punkt ist, er konnte sich einmal komplett vorbereiten auf das Team und ist dann dort auch erst mal geblieben, hat viele Rennen fahren können jetzt bis zur Sommerpause und ist punktetechnisch bei uns auf einem Level mit Charles Leclerc. Und das ist schon heftig. Und Charles Leclerc, der hat ja direkt ein Ausrufezeichen in Australien gesetzt. Der hat von uns tatsächlich auch, ihr seht es hier, 9 und 10 Punkte bekommen. Hat dann eine
Podium
Sch
gleich, ne, in Australien?
Richtig, und dann kam so eine Schwächephase zwischen Kanada und Österreich. Da hat er ja diese Bremsprobleme gehabt, wo er nicht zurechtgekommen ist. Und Hamilton hat groß aufgetrumpft jetzt in den letzten Rennen und er hat ja sehr, sehr hart daran gearbeitet, sich da rauszuwühlen aus diesem Loch. Hat er erfolgreich geschafft und ihr seht es dann auch. Also wirklich Top-Wertungen, nur Ungarn ist nicht ganz so gut gelaufen. Aber Charles Leclerc ist weiterhin ein Top-Fahrer mit, wie gesagt, der Schwächephase diese Saison. Wundert uns aber nicht, dass er weit vorne auftaucht. Tatsächlich in den letzten Jahren aber auch ein bisschen besser gewesen bei uns in der Gesamtwertung.
Kann er noch werden, ja. Er hat noch
Kann er
eine
noch
halbe
werden.
Saison Zeit auf jeden Fall. Du hast die Schwächephase schon angesprochen, ja. Gerade Monaco war natürlich aus seiner Sicht ein ganz, ganz finsteres Wochenende, aber die Rennen drumherum liefen gar nicht gut. Er hat sich aber auch wieder gefangen. Er kommt mit dem Auto jetzt auch besser klar. Er hat in Silverstone gewonnen, ja, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Liam Lawson ist punktgleich mit einem Rennsieger, ja. Ist auch nicht so schlecht. Und auch in Belgien lief es für Leclerc wirklich, wirklich gut. Ich glaube, die Ferrari werden jetzt auch tendenziell eher noch ein bisschen besser. Mal gucken, wie das so weitergeht. Ja, Kampf zwischen Ferrari, Mercedes und jetzt McLaren mischt vielleicht wieder mit. Bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir so eine Schwächephase von 4 Rennen in Folge, wie wir sie jetzt eben gesehen haben, zwischen Kanada und Österreich von Charles Leclerc nicht nochmal sehen werden. Im Gegenteil, ich glaube, er wird eher an das anknüpfen, was er in all den anderen Rennen gezeigt hat, nämlich sehr, sehr gute Leistungen, die wir auch entsprechend mit ja, mindestens 8 Punkten dann immer honoriert haben. Ja, also da bin ich mal gespannt, bin aber überzeugt eigentlich davon. dass er sich von seiner besten Seite zeigen wird. Wer weiß, vielleicht kann er noch ein bisschen in den WM-Kampf eingreifen. Die zweite Saisonhälfte wird es zeigen.
Auf jeden Fall. Und Ferrari hat ein Top-Duo mit ihm und mit Hamilton. Mal schauen, ob Hamilton noch in dieser Liste auftaucht. Letzte Saison war er, glaube ich, nicht unter den oder weit hinten in den Top 10. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich war er sogar außerhalb der Top 10. Wir müssen das selber mal nachschauen. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Platz 6. Und da grüßt Lando Norris, ja, der hat 7,95 Punkte. Der kratzt jetzt wirklich an den Achtern. Und da seht ihr schon auf dieser Heatmap, der hat sehr viele Top-Rennen, 4 an der Zahl. Und ein Flop in Monaco ist da nicht so super gelaufen. Aber ansonsten, der macht halt, haben wir immer wieder gesagt in den letzten 3 Jahren, der macht halt kaum Fehler, ja. Auch wenn manchmal so dieses diesen Malus von manchen Fans dann angeheftet bekommt, dass er sich nicht ordentlich was traut oder dass er nicht diesen Killerinstinkt hat, wie zum Beispiel Max Verstappen. Aber da muss man halt dann auch sagen, er ist halt eine andere Art von Fahrern, anders intelligent, sage ich mal. Mhm. Max Verstappen mit seiner Rennintelligenz. Lando Norris ist dieser Punktesammler, der so ein bisschen mehr Mauerblümchenmäßig unterwegs ist. Aber er hat eben jetzt auch diese Saison schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Er zeigt auch, dass er diese Weltmeisterfähigkeiten auch hat, ja. Und ihr seht es ja hier an den Wertungen, eigentlich ständig Top-Platzierungen, auch viele Neuner dabei, viele Achter und eben keine Schwächephase. Und der McLaren war definitiv auch nicht unbedingt das einfachste Auto zu fahren. Also wirklich eine starke Saison und diese Saison auch eine ganze Ecke besser als Oscar Piastri. Insgesamt, auch wenn der punktuell immer wieder nah dran ist und manchmal auch vor ihm, aber es ist halt einfach wie bei vielen, vielen großen Fahrern, der macht halt so gut wie keine Fehler und ist halt da vorne einfach eine Bank.
Ja, absolut konstant auf jeden Fall. Das ist eine Qualität, die hat in den letzten Jahren, das haben wir auch mal wieder beobachtet, gerade George Russell ausgezeichnet. Ja? Der hatte auch selten so die Top-Top-Highlights, aber er war immer in Schlagdistanz, immer nah dran und hat über Konstanz wahnsinnig viele Punkte gesammelt immer und auch Top-Wertungen bei uns. Das erkenne ich jetzt gerade bei Lando Norris auch ein bisschen, vor allem, was mich gerade bei Lando Norris wirklich ja, sehr, sehr glücklich stimmt. Er meckert nicht, ja. Das Auto macht Probleme, es gibt Zuverlässigkeitsprobleme, er steht zum Team, er bleibt ruhig gelassen, er ist immer darauf fokussiert, das meiste aus dem zu holen, was er da eben gerade unterm Hintern hat. Und das war jetzt in Ungarn tatsächlich auch ein Sieg, ja, darf man auch nicht vergessen, unterschlagen.
Was
5 Sieger in den letzten 5 Rennen vor der Sommerpause, das verheißt ja wirklich vieles und die McLaren haben, wie sie es in den letzten Jahren auch immer getan haben, sehr konsequent entwickelt. Das Auto wird immer besser, immer schneller. Es gibt weiterhin auch Potenzial, da kommen auch neue Teile und man versteht vor allem die Mercedes Power Unit auch zunehmend besser. Ich glaube, da liegt noch eine ganze Menge Potenzial offen. Ich habe letztens das Beyond the Grid Interview mit Lando Norris gehört. Das ist der offizielle Formel 1 Podcast, wenn ihr den nicht kennt. Große Empfehlung. Und da wollte Lando Norris auch explizit selbst nicht ausschließen, dass in Sachen Titelverteidigung vielleicht noch was geht. Ja? Er hat, wie so seine Art ist, schelmisch grinsend dann irgendwie so ein bisschen abgetan, aber er hätte schon Bock, ja, und an ihm soll es nicht liegen, ja. So nach dem Motto. Bin gespannt, vielleicht geht da wirklich noch was. Es wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für diese Saison, wenn mehr als 2 Teams regelmäßig gewinnen könnten.
Auf jeden Fall, wir haben ja auch gesagt in den letzten Fahrernoten und Analysen nach Ungarn, dass wenn der McLaren wieder so stark ist wie letzte Saison in manchen Phasen und ein Norris, der ist in Topform weiterhin, dann kann der auch mal so eine Aufholjagd starten wie eben ein Max Verstappen letztes Jahr. Es sind viele sicherlich nicht der Meinung wie wir, aber wir trauen es ihm zu und damit kommen wir zu Platz 4. Und da ist tatsächlich der vorhin schon angesprochene George Russell und das ist auch wieder ein Beweis dafür, dass wir hier auch wirklich die Leistungen, da kann man auch anderer Meinung sein, ne? Ist klar, aber wir bewerten hier die Leistungen und nicht die Punkte, sonst wäre der nämlich vielleicht auch woanders. Er hat ja viel, viel Pech gehabt und das heißt ja auch immer wieder, ja, Antonelli, der hat ihn jetzt im Griff. Ihr seht hier vielleicht anhand unserer Bewertung, okay, Antonelli ist aktuell ein Monster, ne? Aber Russell weiterhin eine super solide Saison, eigentlich kaum Ausreißer nach unten. Direkt mit einer Doppel-10 gestartet, hat ja aus 2 gewonnen, ne? Und hinten raus dann auch eigentlich immer super. Auch Österreich war wieder eigentlich flawless, Kanada auch. Und dann kam halt diese Rennen.
Kanada-Wochenende, ey.
Das war irre. Sowas wünsche ich mir jetzt bitte für die zweite Hälfte der Saison.
Immer.
Ich hoffe, die haben jetzt endlich mal herausgefunden, was die Probleme mit seinem Auto sind, dass der halt einfach wirklich, wenn, dann soll er halt einfach gegen Antonelli verlieren, weil er es einfach nicht so gut hinbekommt. Aber nicht, weil das Auto irgendwie da zwischenfunkt. Ja. Und das ist definitiv so, dass das Auto einen großen Teil gespielt hat. Was, und ich sage es auch noch einmal, nicht bedeutet, dass er dann, wenn das Auto gepasst hätte, hinter Antonelli oder vor Antonelli wäre, das weiß man nicht, ja. Aber wir sehen es hoffentlich in der zweiten Saisonhälfte. Also 8,15, damit der erste Fahrer, der über die 8 gekommen ist als Zwischenschnitt, und das ist auch schon bockstark und auch sehr schwer zu schaffen. Dave, was sagst denn du? Also es war wahrscheinlich mit vielen anderen Teamkollegen und ohne diese Probleme hätte er wahrscheinlich jetzt auch schon komfortablen Vorsprung in der WM.
Hätte auf jeden Fall. Wenn ihr gerade aufgepasst habt, Sebastian hat wieder gesagt, Platz 4, das ist korrekt, liegt daran, dass dort was mit punktgleich ist mit dem nächsten Piloten, der gleich noch kommt. Das nur als
Da wird es wahrscheinlich jetzt
Randaspekt.
in den Kommentaren auch ein paar geben, die uns dann nicht beipflichten. Sicher kommen, warte mal ab
Auf
hier.
jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, zu George Russell, ich sag mal so viel, der hat sich in der Sommerpause jetzt mit seiner Freundin verlobt, ja. Ich glaube, er hat einfach ein paar positive Nachrichten gebraucht in diesem Jahr. Es lief ja wirklich, wirklich eine ganze Menge gegen ihn. Das muss man objektiv wirklich so sagen. Ich hoffe auch inständig, dass die Gremlins aus seinem Auto jetzt vertrieben sind und dass wir einen George Russell sehen, der mit gleichwertigem, gutem Material sich da behaupten kann, ob gegen seinen Teamkollegen, ob gegen die Ferrari, ob gegen beide McLaren, gegen Max Verstappen, gegen Isaac Hadjar, wie sie alle heißen, ja. Auf jeden Fall wünsche ich ihm, dass er jetzt das Material hat, was er punktuell in der ersten Saisonhälfte ja auch hatte, aber halt eben nicht beständig. Du hast schon angesprochen, Australien absolut überzeugend gewonnen. In China ist er Zweiter geworden nach einem, ja, wirklich auch schönen Duell natürlich mit Antonelli da. Das Duell in China waren aber die beiden Ferrari, wenn ihr euch da noch daran erinnert, das war komplett wild. Aber in Kanada war dann George Russell gegen Antonelli natürlich im Sprint als auch im Grand Prix dann das Gesprächsthema Nummer eins, ja. So wie die da gekämpft haben, so wünsche ich mir das bitte für den Rest der Saison, ja. Jeder gegen jeden am besten. Nicht nur die Teamkollegen untereinander. Ein Abstaubersieg in Österreich, den er sich aber auf jeden Fall verdient hat. Er war zur richtigen Zeit natürlich wieder am richtigen Ort, George Russell hier in diesem Fall. Das waren die Highlights, ja. Und so richtig schlecht war er wirklich nie unterwegs. Monaco fällt da ein bisschen ab. Ansonsten gewohnt stark, gewohnt gut. Auch er lässt sich nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Es klingt am Funk zwar oft so und viele beklagen ja immer, dass George Russell so weinerlich ist und immer nur meckert und mosert. Tut er meines Empfindens nach nicht mehr oder weniger als die meisten anderen Piloten. Und entscheidend ist aber, sobald das Visier zu ist, dann liefert er auch ab. Und zwar immer, egal wie das Auto gerade beisammen ist. Er holt immer das Beste raus, was auch immer das Beste dann eben ist.
So sieht's aus. Und einer, der auch immer das Beste rausholt, trotzdem nicht auf Platz 1 unserer Liste ist, das ist Max Verstappen, punktgleich mit George Russell bei uns auf der Liste. 8,15 Punkte im Durchschnitt. Und ja, auch da muss man ganz klar sagen, er hat Isaac Hadjar, der wirklich einer der besten Rookies seit vielen, vielen Jahren auch ist, zusammen mit ein, zwei anderen. Die haben wirklich eine goldene Generation aktuell. Der hat ihn trotzdem im Griff. Also in der Quali ist Hadjar und auch da wieder, ne? Also Fahrer wie Hadjar oder wie Bortoleto oder auch wie Antonelli, ne? Oder auch von, wir haben es angesprochen, Lindblad, die sind einfach wahnsinnig talentiert. Vom Grundspeed sind die, wenn alles passt, sofort auf dem Level oder ist sehr, sehr nah dran an den absoluten Top-Fahrern. Die große Herausforderung in der Formel 1 ist das halt dann im Rennen fehlerfrei hinzubekommen und alles richtig zu machen und den Druckstand zu halten. Das ist ein bisschen einfacher dann teilweise in der Qualifikation auf eine Runde. Im Rennen habt ihr natürlich ein bisschen mehr Fehlerpotenzial. Und da zeigt sich natürlich die ganze Klasse von dem Max Verstappen und die zeigt er auch dieses Jahr wieder. Ohne ihn würde Red Bull sicherlich auch wieder schlechter dastehen, wobei
Noch
natürlich auch
ja.
er sich freuen kann, dass er jetzt mal jemanden hat wie Isaac Hadjar, den auch immer mal wieder gut unterstützen konnte. Ich glaube auch zuletzt in Ungarn tatsächlich sehr gut mitgespielt,
Der
oder auch in
Belgier war ja
Spa,
super. Der
genau,
Windschatten, ne, ins Bar.
mit dem Windschatten. Also da hat er jetzt mit Hadjar einen, der wahrscheinlich ihn so gut unterstützt wie seit Perez und vor Perez auch keiner mehr. Also richtig schön. Und ihr seht dann auch, jetzt hinten raus hat er auch wieder Top-Ergebnisse gebracht. Vor allem, weil Red Bull auch gute Upgrades gebracht hat. Und das zeigt dann auch wieder, also Max Verstappen, so gut er ist. Und wir sehen ihn, auch wenn er jetzt hier nur auf Platz 4 gelandet ist, das ist halt die Momentaufnahme. Insgesamt für uns auf jeden Fall sicherlich Top-3-Fahrer im Grid. Aber der braucht eben auch ein Auto, das funktioniert. Und dieses, genau wie auch Hamilton und wie Michael Schumacher, ja, also die hatten alle ihre Saisons, wo das Auto so gut war, da hätten wahrscheinlich auch der ein oder andere Fahrer dann Weltmeister werden können. Das nimmt nichts von der Klasse weg, aber auch Max Verstappen braucht ein Auto, das funktioniert, sonst kann er da eben nicht um Podien mitfahren. Und das haben
Ach,
wir halt in dieser Saison gesehen.
Kanada.
Kanada, ja. Kanada hat er ja gut abgeschnitten, ne? Neun Punkte von uns jeweils, ne? Monaco dann ist dann halt eine Nullnummer gewesen, haben wir nicht werten können. Aber wie gesagt, ne, das ist dann auch nicht in die Wertung eingeflossen. Ja, Max Verstappen, wie wir ihn kennen, mal schauen, was da in der zweiten Hälfte noch kommt. Auch ihm würde ich da zutrauen, dass er in vielen Rennen Druck ausüben kann. Ich traue halt Red Bull nicht zu, dass sie jetzt so ein krasses Update noch bringen, dass er dann so eine Monster-Aufholjagd hinlegen kann, wie das letztes Jahr der Fall war. Aber du, ich lasse mich auch gerne alles Besseren belehren.
Ja, Fakt ist auf jeden Fall, sie haben sich deutlich verbessert und das sieht man an der Heatmap auch ganz gut. Max Verstappen hat natürlich immer eine ganze Menge rausgeholt aus der Karre, aber es war auch nicht so viel drin. Die Platzierungen haben es dann auch oft nicht hergegeben in den im ersten Saisonviertel, muss man sagen, ne? Schlechte Starts, ihr
Ja.
erinnert euch
Oh
hier und
ja.
da und dann war Verstappen halt auch irgendwann gefangen. Ja? Dann hat man versucht, über eine wilde Strategie irgendwas zu drehen oder so. Das ist oft dann ein bisschen nach hinten losgegangen. Trotzdem, ja, Verstappen war eigentlich nur in Japan wirklich so, dass wir gesagt haben, das war eine durchschnittliche Wertung. Ja, von mir gab es eine 5, von dir 6 Punkte. Ansonsten war er immer mindestens gut bis sehr gut, bis herausragend, dann sogar in Belgien eben zum Beispiel. Das war auf jeden Fall das Top-Rennen bisher von Max Verstappen, unserer Sicht nach. Ich glaube schon, dass Red Bull auch Schritte gemacht hat. Die Frage ist halt, wie groß sind die Schritte, die die anderen gemacht haben, und wie kann sich Max Verstappen dann mit der Waffe, die er da unterm Hintern hat, so behaupten, ja? Gucken wir mal, ja. Die Frage ist dann auch immer, wie ruhig wird es um seine Person sein? Die Sommerpause neigt sich dem Ende zu. Erste Vertragsbestätigungen, zum Beispiel Alex Albon und Carlos Sainz hier, die ja, kursieren dann
Scheinen
gerade
kurz
schon.
bevorzustehen, ja.
Ja, in Sandford wird da sicher das ein oder andere auf jeden Fall mal geklärt und offiziell gemacht. Aber Max Verstappen ranken sich wie in jeder Sommerpause haufenweise Gerüchte. Ich glaube nicht so recht dran, dass er irgendwo anders hingeht, aber wir wissen es nicht. Seine Loyalität wird aber in Frage gestellt, immer mal wieder von dem einen oder anderen externen Beobachter, sage ich mal. Ich glaube, die Loyalität zu Red Bull ist eigentlich so groß, wie sie immer schon war, auch wenn viele, viele Personen gegangen sind mittlerweile. Ich glaube, das lässt Max Verstappen trotzdem ganz unbekümmert zurück. Sobald er im Cockpit ist, macht er das, was er am liebsten macht, nämlich schnell Auto fahren. Und das wird er sicher auch weiterhin tun. Und deswegen sehe ich keinen Grund dafür, dass er da großartig abrutscht in unserer Wertung. Aber wir kommen zu den Top 3, mein Lieber. Und ich glaube, da gibt es eine Überraschung. Und da wird sich der ein oder andere aus unserer Community, glaube ich, auch drüber freuen.
Oder sehr, sehr wundern, weil das anders sieht. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu den Top 3 und die eröffnet die größte Überraschung in dieser Liste wahrscheinlich. Pierre Gasly, 8,18 Punkte im Durchschnitt, ja. Und wir sehen jetzt hier an der Heatmap, also das Flop-Rennen von Max Verstappen, das war ja, da hatten wir eine 5 und eine 6 gegeben von 10. Und wenn ihr jetzt mal anschaut, das ist eigentlich gar kein Flop mehr hier, selbst wenn es da steht, es waren 7 und 7, 7 und 7 und 6 und 8. Also eigentlich überall eine Durchschnittswertung von 7 von 10. Und wenn das ein Flop-Rennen ist, dann ist der auch zu Recht auf Platz 3, hat einfach immer abgeliefert. Natürlich funktioniert der Alpine auch besser als die letzten Jahre, aber Pierre Gasly hat eigentlich fast durchgehend Franco Colapinto alt aussehen lassen, obwohl er da ja der Jüngere ist. Ne? Colapinto ist ja der Youngster. Und auf der anderen Seite hat er dann auch, wenn er mal Probleme hat, immer noch wirklich, wirklich viel aus der Karre rausgeholt. Also der ist so ein bisschen der Max Verstappen von Alpine.
Ja,
Da passt auch wie
allerdings.
Arsch auf Eimer, ne? Französisches Team, französischer Fahrer, ist auch das Aushängeschild, auch leistungstechnisch seit Jahren da auch auf jeden Fall die Nummer 1. Gegen Ocon gab es ja sehr viele schöne Duelle, aber der musste dann den kürzeren ziehen, ist dann zu Haas gegangen und ist da jetzt kurz davor, eventuell dann auch ersetzt zu werden, nächste Saison vielleicht. Also ein Pierre Gasly, der steht da über allem und der ist auch einer, der hätte in einem anderen Grid sicherlich schon viele Angebote für Top-Teams
Na.
bekommen. Aber es ist einfach, ihr habt es ja
Ah.
gesehen, das sind bei den Top-Teams Norris und Piastri, Hamilton, Charles Leclerc, Verstappen, halt Charles, also alles so wirklich Leute, die seit Jahren ohne Ende abliefern und halt auch immer das Glück hatten, eigentlich direkt immer in guten Autos zu sitzen. Oder halt Youngster, die halt auch direkt abliefern und jetzt auch erstmal Welpenschutz genießen, selbst wenn sie noch nicht ganz auf dem Level sind. Also was würden wir da machen? Aber die Lösung könnte sein, dass Alpine einfach noch besser wird und wieder zum Top-Team wird. Wir haben auch ein schönes Video gemacht zu Team Enstone. Das steckt ja sozusagen hinter dem Namen Alpine. Ist ja schon alles Mögliche gewesen, ne? Unter anderem Benetton. Also hier
Auf unserem
verlinkt,
History-Kanal, musst du
auf unserem
sagen, ne?
History-Kanal, so sieht's
Kannst du mal
aus.
verlinken hier.
Lohnt sich zu abonnieren,
Ja.
definitiv. Und Dave, was kannst du noch zu Gasly sagen? Also freut mich auch für ihn, dass er da auch die Lorbeeren kriegt, auch diese Saison.
Ja, ich war überrascht. Ich meine, wir bewerten ihn halt jedes Wochenende so, wie wir das sehen, und dass sich das am Ende dann in so einer hohen Punktzahl in seinem Top-Ranking dann manifestiert, freut mich ungemein. Du hast die Problematik ja schon angesprochen. In einer perfekten Welt sitzt Pierre Gasly längst in einem Top-Team und fährt da um Siege und Titel. Aber irgendwie ist da leider kein Platz für ihn frei, ja. Seit er da bei Red Bull abgesägt wurde, auch viel zu voreilig, ja, wie es eben so Usus war unter Helmut Marko eben und Christian Horner da zu dieser Zeit. Er ist auch gewissermaßen ein Opfer von Max Verstappen, ja. Da reicht man halt so schnell nicht ran, und jeder, der da nicht sofort abgeliefert hat, auf einigermaßen dem Niveau, wurde dann schnell abgesägt, ja. Alex Albon da ganz genauso. Ich glaube, dass hat die Karriere von Pierre Gasly auf jeden Fall langfristig beschädigt, sage ich mal. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Das wird nicht passieren. Aber falls ein Oscar Piastri irgendwie doch mal den Ausgang sucht bei McLaren, weil er sich da unfair behandelt fühlt, es gibt aktuell meines Erachtens nach keinen besseren Piloten, den man da reinsetzen könnte, als eben ein Gasly. Ja? Wie du sagst, in den Top-Teams sitzen eigentlich fast nur Piloten, die seit Jahren konstant abliefern. Aber genau das macht Pierre Gasly ja im Prinzip auch, nur halt eben ne, zwei, drei Schubladen weiter drunter und eben nicht so prominent, weil er meistens im Mittelfeld oder weiter hinten noch rumfährt, je nachdem, was das Auto hergibt. Aber der Kollege, der liefert, liefert, liefert und ist auch ein sehr loyaler, ruhiger Charakter, sehr darauf bedacht, mit seinem Team immer Lösungen zu finden. Ist jetzt kein irgendwie Alonso, der dann am Funk markige Sprüche von sich gibt, ja, und irgendwie da Leute anschwärzt. Eigentlich ein sehr bewundernswerter Charakter, dieser Pierre Gasly, und ich hoffe, dass er zumindest irgendwann im letzten, na, Drittel, Viertel seiner Karriere dann nochmal eine gute Chance kriegt, in einem sehr, sehr guten Auto sich zu beweisen. Ob das dann ein Alpine ist oder was auch immer, ich drücke auf jeden Fall alle Daumen, er hätte es auf jeden Fall verdient.
Definitiv. Und damit sind nur noch zwei im Bunde übrig. Und da haben wir auf Platz zwei Lewis Hamilton, der siebenfache Weltmeister, der dieses Jahr eventuell achtfacher Weltmeister werden könnte. Er ist ja tatsächlich auch der ärgste Verfolger von Andrea Kimi Antonelli. Das ja, könnte man immer so ein bisschen vermuten, dass das nicht der Fall ist, weil der Hype gerade nicht so groß ist, weil einfach alle Augen auf Antonelli schielen. Aber jetzt darf man wirklich sehr gespannt sein. Es wird natürlich entscheidend sein und Leclerc ist ja auch in aufsteigender Form. Die nehmen sich ja weiterhin wenig. Also Leclercs Schwächephase ist eigentlich im Wesentlichen dafür verantwortlich, dass der eine Ecke hinter Hamilton in der WM ist. Und Hamilton hat sich eben keine Fehler geleistet und wir sehen jetzt auch hier, ne, Japan und USA waren seine schlechtesten Rennen und auch da nur ganz, ganz knapp insgesamt in diesen zwei Flops schlechter als so die durchschnittsschlechten Rennen von Pierre Gasly. Dafür aber dann halt auch wesentlich mehr Zehner und Neuner und hat natürlich sein perfektes Rennen, wo auch die Doppelzehn von uns bekommen hat, in Barcelona hingelegt. Das war wirklich Chefskiss, muss man sagen. Das war der
Oh
Hamilton,
ja.
wie man ihn aus seinen allerbesten Zeiten kennt. Und das zeigt eben auch, dass er auch weiterhin auf einem Top-Level ist. Ja, also er kann da auf jeden Fall um die WM mitfahren, aber auch da, ne, genauso wie Max Verstappen ein gutes Auto braucht, wie Lando Norris ein gutes Auto braucht, braucht eben auch ein Hamilton und natürlich auch ein Charles Leclerc ein Ferrari, der jetzt weiterhin das abliefert, was er in den besten Rennen diese Saison abliefern konnte. Es gibt einige Strecken ja, die dem Ferrari nicht so liegen. Er hat ein paar Nachteile verglichen mit anderen Autos, der relativ kleine Turbo, der inzwischen nicht mehr so ein großer Vorteil ist bei den Starts, wie er am Anfang der Saison war. Wir wissen, da gab es diese Raketenstarts von Ferrari. Aber die gute Nachricht für Ferrari, beide Fahrer sind aktuell auf absolutem Top-Level, wenn das Auto mithalten kann. Die nächsten Strecken sollten eigentlich dem Ferrari entgegenkommen und wenn die beiden weiter so machen, dann ist Ferrari ein Riesenfaktor in der WM, sowohl Fahrer- als auch Konstrukteurs-WM. Ganz, ganz spannende Kiste.
Total, ja, ich gehe auch schwer davon aus, dass da ein Monza-Special kommt wieder von Ferrari. Da bringen sie ja immer noch irgendwie besondere Teile ans Auto. Stell dir mal vor, ja, Hamilton gewinnt in Ferrari in Monza, so Gänsehaut, ja. Sofort das tollste Podium überhaupt im ganzen Formel-1-Kalender, die leidenschaftlichen Tifosi und dann Hamilton dann vielleicht, ja, wirklich drauf und dran, irgendwie, ja, um den WM-Titel zu kämpfen. Das hätte schon sehr viel Schönes. Dass er hier
Ja.
auf Platz 2 liegt, mit übrigens 8,36 Punkten. Ich weiß gar nicht, ob du es dazu gesagt hast. 8,36 im Schnitt, ja. Das liegt zum großen Teil auch daran, weil er unfassbar konstant fährt dieses Jahr, ne? Das hat ihm letztes Jahr noch gefehlt. Da war das Vertrauen ins Auto nicht so da. Da waren die Abläufe Ferrari intern noch ein bisschen problematisch. Aber er ist in diesem Jahr vom ersten Rennen wirklich, ja, direkt dran, Alpha, ja. Er hat jetzt einen neuen Renningenieur, mit dem läuft es sehr, sehr gut. Ja, Carlos Santi heißt der gute Mann, glaube ich. Super Typ auf jeden Fall. Da hat er jemanden am Funk, der ihm dann auch die richtigen Infos zur richtigen Zeit gibt. Und generell, ja, die neuen Bremsen, die er da durchgesetzt hat, es läuft sehr viel, sehr gut in seine Richtung. Und er bringt es aber auch zusammen. Das ist ja immer entscheidend, ne? So Superstar-Fahrer, die haben natürlich immer das Privileg, die können die Hand aufhalten und fordern, ob das jetzt irgendwelche Besonderheiten am Auto sind oder irgendwie ja, Bevorteilung. Ja, können manche Piloten fordern. Ich bin mir sicher, Lewis Hamilton tut das nicht. Und ich glaube auch Ferrari tut gut daran, beide Piloten da gleich zu behandeln. Soweit ich das beurteilen kann, tun sie das auch im Moment. Aber er muss es halt auch umsetzen, ja. Egal wie viel man fordert, man muss am Ende des Tages da noch abliefern. Sonst sinkt die eigene Glaubwürdigkeit da. Ja? Und ich glaube, die ersten 11 Rennen 2026 sind ein absoluter Beweis dafür, dass Lewis Hamilton noch nicht zum alten Eisen gehört. Er kann abliefern, nicht nur punktuell, sondern wirklich über 11 Rennen hinweg auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Wenn er das noch ein paar Rennen weiter so hinkriegt, dann ja, wird es vielleicht wirklich richtig eng im Kampf um die WM. Und die Geschichte ist ja fantastisch, ja. Der Altmeister, der Rekordchampion, die Legende, ja, die lebende Legende fährt gegen das aufstrebende Talent da um den Titel. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die kann der Formel 1 nur gut tun und ich freue mich schon drauf, wie diese Geschichte weitergeht.
So sieht's aus. Und man sieht auch, dass er tatsächlich ein Team auch weiterbringen kann, wenn man ihn lässt, ja. Also Stichwort die Bremsen, ne? Da profitiert er tatsächlich auch Leclerc. Der musste sich ein bisschen umstellen, der hat ein bisschen Probleme gehabt. Aber er hat dann auch gemerkt, das hilft auch ihm mehr und jetzt liefert er besser ab als zuvor. Also für alle, die immer sagen, so Lewis Hamilton, der kann ja nur Auto fahren, wenn es passt. Nee, er hat das Team auch weiter nach vorne gebracht. Da hat Ferrari ihm halt nicht so viele Freiheiten. Vielleicht nicht absichtlich gegeben, aber es hat letzte Saison einfach nicht so funktioniert. Ne? Er hat ja auch den Renningenieur, hat einfach nicht gepasst. Jetzt hat er einen, mit dem es funktioniert und schon futscht es wieder. Also, und Dave, du hast es ja angesprochen gerade, das legendäre Duell sozusagen. Die Legende versus den aufstrebenden Jungstar, Andrea Kimi Antonelli, der jetzt übrigens, das war auch offiziell in der Zeitung gestanden, bei uns auf der heimischen Kartbahn in Nürnberg jetzt in der Sommerpause ein paar Runden gedreht hat
Schon
und
wieder, ja, zum
direkt
wiederholten Mal.
irgendwie einer der schnellsten auf der neu gestalteten Strecke, muss man sagen. Ja, also die
Ja.
ist etwas vor ein paar Wochen umgebaut worden und da ist er direkt einer der schnellsten. War, glaube ich, das zweite Mal insgesamt, dass er dort war. Also
Aber
wenn
nur ein bisschen mehr
ganz
als eine
kurz.
halbe Sekunde schneller als ich. Ich
Ja, das
glaube,
muss, ne?
sechs,
Also
sieben
hier.
Zehntel auf meine Bestzeit, aber wie viele tausende Runden bin ich da schon gefahren und wie viele er
Ja.
halt, ne?
Genau, aber das ist auch mal cool, ne? Wenn man auf einer Strecke, auch wenn die natürlich super kurz ist, ne, dann sind so eine halbe Sekunde ist natürlich dann viel schwerer, wiegt schwerer als bei
Ja.
so einem Formel-1-Track, aber ist natürlich geil, ne? Also, ja,
Schon gut.
das ist top, ja. Aber es geht noch nicht um Dave, ja. Vielleicht macht der ja den Rekordeinstieg in die Formel 1 als schwerster und ältester Fahrer, der dann
Ja,
seine Rookie-Saison
genau.
hat.
Definitiv als
Ja.
Schwerster seit
Schauen wir, was der
vielen,
dann für
vielen
eine
Jahren. Jetzt
Durchschnittswertung bei
hinten.
uns bekommt. Wobei, da darf nur ich bewerten, ne? Weil du
So.
darfst ja dann nicht, ne? Kannst selber bewerten, in der Formel 1 ist nicht. Andrea Kimi Antonelli, der hat das Kunststück geschafft, tatsächlich nicht nur Erster zu sein in seiner zweiten Saison, jetzt auch nicht nur in der WM, sondern natürlich auch bei uns jetzt hier in der Bewertung, sondern der hat einfach eine Durchschnittswertung von 9, nee, das ist meine eigene, 9,09. Ein
9,0.
bisschen weniger ist es hier, 9,00 tatsächlich. Also ich habe ihn minimal besser bewertet als Dave, aber ihr seht schon hier, ne? Flop-Rennen mit einer Durchschnitts-8. Ja, sagt schon alles aus, ne? Und das ist das erste Rennen, wo
Wahnsinn.
er auch selber ein paar Probleme hatte, ja. Das ist schon bemerkenswert. Und anderes Flop-Rennen Österreich, ne? Also Flop richtet sich immer so am eigenen Standard, wie ihr seht.
Na.
Und das ist ja alles grün bis dunkelgrün,
Und in
ja.
Österreich ist er
Grasgrün.
Dritter geworden übrigens, ne? Und das war sein Flop-Rennen.
Ja,
Also
also.
Flop-Rennen von unserer Bewertung her, trotzdem auf dem Podium und Punkte geholt, aber da war es ein bisschen glücklich damals, deswegen war seine Leistung da nur sehr gut, nicht
So sieht's
herausragend.
aus. Und natürlich hat er das über fast allen Strecken beste Auto gehabt, ja. Aber er hat halt auch den Teamkollegen George Russell, der, wie wir haben es auch schon gesagt, seine eigenen Probleme hatte. Also da hat Antonelli natürlich auch davon profitiert. Aber er ist halt immer noch, da steht immer noch eine Eins bei seinem Alter davor, ne? Der ist noch nicht mal 20. Und dementsprechend, der muss diesem Druck standhalten, ja, diesem Anspruchsdenken bei Mercedes, der muss jedes Wochenende abliefern, vor allem bis Kanada, auch in absolutem Mega-Konkurrenzkampf zu George Russell. Und die haben sich sehr richtig gegeben, vor allem in Kanada, aber auch schon in den Rennen davor gab es tolle Duelle. Kanada war natürlich dann, ist dann der Post-Level, ne? Also wenn das sozusagen Monaco, Spanien, Österreich, Großbritannien, Belgien, Ungarn auch so gewesen wäre, dann hätten wir so eine Rivalität, dann wäre das jetzt schon praktisch Formel-1-Geschichte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und
Alter.
das wäre wunderbar gewesen. Ich hoffe so sehr drauf, dass es nach der jetzt ab Sandford so weitergeht, wo es in Kanada aufgehört hat. Das wäre unfassbar schön. Aber 9,0, wir müssen mal schauen. Also, das ist jetzt rein von der Bewertung her. Ja? Rein von der Bewertung her ist es absolutes Max Verstappen-Level aus seinen besten Jahren. Und jetzt auch nochmal, ne, bevor ihr in den Kommentaren jetzt am Rad dreht, wenn ihr uns noch nicht so lange kennt. Wir sagen nicht, dass Antonelli jetzt insgesamt schon so gut ist wie Max Verstappen. Das muss er sich natürlich jetzt über mehrere Saisons auf diesem Level beweisen, ne? Und wir haben ja letzte Saison, was ja seine Rookie-Saison war, auch gesehen, dass er da schon einige Probleme hatte, auch reinzukommen. Aber um Himmels Willen, ne? Auch Max Verstappen hat einige Fehler gemacht am Anfang in seiner Formel-1-Zeit und hat aber natürlich vom Fleck weg gezeigt, dass er unfassbar schnell ist, einen absoluten Killerinstinkt hat und dann manchmal auch Leute abgeräumt hat. Bei Antonelli ist es ein bisschen anders. Der hat immer mal wieder den ein oder anderen Fehler drin gehabt oder halt ein Off-Wochenende letzte Saison. Mhm. Diese Saison aber noch gar nicht. Ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Wir haben öfters jetzt schon auch den Vergleich gezogen mit Oscar Piastri, der dann so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage anscheinend bekommen hatte oder zumindest mal Probleme hinten raus letzte Saison, was ihm dann den WM-Titel auch gekostet hatte. Und ja, es gab dieses eine Rennen bei Piastri in Monza, was jetzt auch dann bald ansteht, wo das Team ihn hätte wahrscheinlich besser behandeln können, wo man darüber diskutieren kann, aber insgesamt lag es an ihm. Bin gespannt, ob Antonelli seinem eigenen Level dann scheitert oder ob er es wirklich so ins Ziel bringen kann, weil dann, glaube ich, wird auch ein Hamilton sehr, sehr große Probleme haben, auch falls der Ferrari tipptopp läuft, dann noch den Antonelli einzuholen. Aber schauen wir mal.
Naja, es läuft ja hervorragend für Antonelli. Monza hast du ja gerade schon angesprochen. Egal, was in Sandford passiert, Kimi Antonelli wird auf jeden Fall als WM-Führender nach Monza fahren. Ja. Und wenn ich mir was wünschen darf, dann soll doch in Monza bitte zwei Ferrari stehen und Kimi Antonelli oben. Ja. Dann flippen alle Italiener komplett aus. Es gibt sicher gratis Pizza dann abzugreifen irgendwo. Da bin ich natürlich sofort dabei.
Ja.
Aber überleg mal, das ist nicht unrealistisch. Ja. Das könnte genau so passieren und das wäre einfach der Burner. Ja. Generell, die Formel-1-Begeisterung in Italien ist natürlich seit Antonelli jetzt nochmal ein ganzes Eckchen größer geworden, auch wenn Ferrari da nach wie vor die Religion schlechthin ist. Ja. Aber ich glaube, der mobilisiert schon was, der spricht vor allem auch eine junge Zielgruppe an. Er ist ja selbst einfach mal 19, ja. Das ist unfassbar. Und ja, mal gucken, ob er es schafft, Weltmeister zu werden. Ich bin auch sehr gespannt, ab wann dann die ersten Psychospielchen losgehen. Ich bin mir sicher, ein Lewis Hamilton und auch Ferrari insgesamt hat da sicher einige Tricks in der Kiste, ja, die sie vielleicht auch zücken werden, um vielleicht den jungen Antonelli da ein bisschen aus der Reserve zu locken hier und da. Ob es klappt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Der ist abgebrüht und echt cool unterwegs. Ja, er hat mit Toto Wolff außerdem auch wirklich einen Top-Manager im Hintergrund.
Der und Peter Bonington als Renningenieur, der auch.
Ja, genau. Bonner hat da auch auf jeden Fall einen großen Beitrag an der Konsolidierung der Leistung vor allem. Ja, das hat Toto Wolff auch gesagt. Ja, dass Antonelli in diesem Jahr so gut und konstant gut unterwegs ist, ist ein ganz großer Verdienst von Peter Bonington, der da viel mit ihm zusammengearbeitet hat, mit Kimi Antonelli eben. Die haben da wirklich eine Ebene der Kommunikation gefunden, die enorm hilfreich ist für Antonelli, ja, die da sehr produktiv ist und die ihn aber auch in brenzligen Situationen beruhigen kann. Mal gucken, ja, ob das so weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ganz egal, wer dieses Jahr Weltmeister wird, es kann einfach nur großartig werden. Antonelli wäre eine Riesengeschichte, Hamilton wäre eine fast noch größere Geschichte. Sollte sie Leclerc endlich mit Ferrari schaffen, das wäre eine Riesengeschichte. Sollte Norris nach dieser insgesamt der wirklich verkorksten ersten Saisonhälfte seinen Titel verteidigen, wäre ein Hammer, wenn Verstappen das Ding noch holt aus dem Nirgendwo irgendwie. Also Leute, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, über wen wir hier dann, über welche Top 10, ja, wir diskutieren ja nicht nur über die Top 10, wir diskutieren dann über alle 22 Piloten am Ende des Jahres. Wenn es die große Abrechnung gibt, da müssen wir uns aber ein bisschen mehr sputen. Wir haben jetzt hier fast schon eine Dreiviertelstunde zusammengebracht mit den 10 Besten. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß dabei, ja. Was haltet ihr von unserer Top 10? Was hat euch am meisten überrascht? Ja, war es der Gasly auf 3? War es die Tatsache, dass wirklich neben Ferrari und Mercedes wirklich die Racing Bulls sind, als einziges Team, die beide Piloten in unserer Top 10 haben? Sagt es uns wie immer sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Wir diskutieren da mit euch und wir versprechen euch, auch unsere Sommerpause ist vorbei. Wir legen natürlich sofort nach. Es gibt ja dann einen Tripleheader, den wir da jetzt vor der Brust haben. Es geht in Sandford schon zur Sache mit einem Sprintwochenende. Da werden wir demnächst auf jeden Fall die Vorschau raushauen, wahrscheinlich schon morgen. Und ansonsten sind wir wieder in unserem regulären Modus und geben Vollgas, nicht nur für euch, aber auch für euch.
So sieht's aus. Dann sehen wir uns in den Kommentaren und im nächsten Video. Bis dann. Ciao.
Ahoi.